NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. April 1897. Der Todestag des Komponisten Johannes Brahms.
Wenn ich Brahms Musik höre, dann höre ich auch immer die Landschaft, die Stimmungen, das Wetter und die Gerüche.
Detlef Glanert, Komponist.
Johannes Brahms ist für mich Emotion, Kraft, Intensität und Entdeckerfreude.
Ragnar Schirmer, Pianistin.
Man hat eine falsche Image von Brahms. Unser Bild von Brahms ist beeinflusst von diesem Streit zwischen die zwei Lager, also Lager von Brahms und Lager von Wagner.
John Elliott Gardiner, Dirigent.
Es ist hier ein junger Mann erschienen, der uns mit seiner wunderbaren Musik auf das Allertiefste ergriffen hat und die größte Bewegung in der musikalischen Welt hervorrufen wird.
Robert Schumann fand ihm der Löwe aus dem Norden sehr beeindruckend als junger 20-Jähriger mit blonden Haaren und ganz schlank in dieser Zeit.
Er ist gekommen, ein junges Blut, an dessen Wiege Grazien und Helden Wache hielten. Er heißt Johannes Brahms, kam von Hamburg,
dort geboren am 7. Mai 1833,
in dunkler Stille schaffend. Er trug auch im Äußeren alle Anzeichen an sich, die uns ankündigen, das ist ein Berufener.
Brahms, früh am Klavier ausgebildet, fühlt sich zunächst heimisch im hohen Norden. Detlef Glanert, selbst gebürtiger Hamburger.
Ich denke, dass solche landschaftlichen Prägungen bei Komponisten immer irgendetwas hinterlassen. Die große Jahreszeit in der norddeutschen Tiefebene ist der Herbst, der sehr lange dauert. Die Landschaft ist ganz flach, man hat einen sehr, sehr großen Himmel und die unterschiedlichsten Braun- und Ockertöne und Grautöne. Es gibt nichts Grelles, nichts Sensationelles und nichts Auffallendes, aber für den, der genauer hinschaut, eine große Fülle von Schönheiten. Genauso habe ich immer Brahms Musik auch gehört. Sie nimmt sich selbst ja immer zurück, diese Selbstdisziplin, die er hat, die Selbstbeschneidung, die Abneigung gegen das Spektakuläre, was ihn ja von Wagner unterscheidet, dem großen Zauberer.
Früh knüpft Brahms wichtige Kontakte mit dem Geiger Josef Joachim und mit Robert Schumann, der ihn nach Kräften fördert.
Am Klavier sitzend fing er an, wunderbare Regionen zu enthüllen. Wir wurden in immer zauberischere Kreise hineingezogen. Dazu kam ein ganz geniales Spiel, das aus dem Klavier ein Orchester von wehklagenden und laut jubilierenden Stimmen machte.
Sein Instrument ist das Klavier. Doch Brahms ist selbstkritisch. Viele frühe Kompositionsversuche wirft er ins Feuer. Immer wieder studiert er die alten Meister aus Renaissance und Barock. Die Pianistin Ragnar Schirmer.
Brahms war ein Komponist, der nicht nur auf sich selber bezogen komponierte, sondern sich eben auch sehr stark mit der Musik anderer beschäftigte, beispielsweise die Händel-Variationen. Das ist so spannend und wie er dann am Ende diese riesige Fuge noch hinten dran setzt, so als wären 25 Variationen noch nicht genug. Da kann man natürlich, wenn man da psychisch versucht einzusteigen in die Gefühlswelt eines Komponisten, unglaublich viel als Interpret entdecken und herausziehen.
Musik.
Kenner sagen, dass er sich mit der Barockmusik unglaublich intensiv beschäftigt hat. Und sowas finde ich immer faszinierend, weil dann jemand etwas, was andere geschaffen haben, in seine Zeit überträgt. Und das ist ja eigentlich das, was Musiker ausmacht.
Er hat seine eigene Stimme. Zum Beispiel das Doppelkonzert für Violine und Cello. Im letzten Satz gibt es diese wunderschöne französische Ouvertüre. Tadam, didi, tadadam. Wie hat er das gelernt? Kam es durch Bach? Nein, er hat als Musikwissenschaftler Couperin studiert. Er hat eine Ausgabe von Couperin selber gemacht.
Brahms kommt als Chorleiter nach Detmold, eine Zwischenstation. Im Gepäck eine Sonate für zwei Klaviere.
Meine D-Moll-Sonate möchte ich gern lange liegen lassen können. Ich habe die ersten drei Sätze oft mit Frau Schumann gespielt. Eigentlich genügen mir nicht einmal zwei Klaviere.
Wieder ist sich Brahms seiner Sache nicht sicher.
Mir ist so wirr und unentschieden zumut.
Brahms hat sich mit Instrumenten sehr, sehr schwer getan.
Denken Sie, was ich die Nacht träumte. Ich hätte meine verunglückte Sinfonie zu einem Klavierkonzert benutzt und spielte dieses.
Der Traum wird Realität. Unter großen Mühen entsteht das erste Klavierkonzert. Mit knapp 40 Jahren kommt Brahms erstmals nach Wien, die Welthauptstadt der Musik. Doch die Probleme sind die alten. Der Komponist Detlef Glanert.
Bevor er die erste Sinfonie schrieb, hat er ausführliche Studien betrieben, hat die Serenaden geschrieben, hat sich also ganz langsam dem Instrumentalen angenähert.
Noch vor seiner ersten großen Sinfonie beginnt er 1861 ein deutsches Requiem, basierend auf Texten der Lutherbibel. Also keine Totenmesse im römisch-katholischen Sinne.
Sagen muss ich dir noch, dass ich ganz und gar erfüllt bin von deinem Requiem. Es ist ein ganz gewaltiges Stück. Er greift den ganzen Menschen in einer Weise wie wenig anderes. Der tiefe Ernst, vereint mit allem Zauber der Poesie, wirkt wunderbar, erschütternd und besänftigend.
Schreibt Clara Schumann, seine Vertraute.
Was ist so beeindruckend in das deutsche Requiem bei Brahms, ist diese Kombination von einer symphonischen Kunst zusammen mit seiner großen Erfahrung als Chorleiter und Chorkompositionen. Ja.
Ein Werk, das für den Dirigenten John Elliott Gardiner auch auf Brahms Charakter schließen lässt.
Brahms war sehr schüchtern, sehr, sehr zurückhaltend. Ernst war er immer, aber es hat auch eine andere Seite. Auch das deutsche Requiem. Wie lieblich sind deine Wohnungen? Und was ist das? Es ist eine Wiener Walz, eine geistliche Walz, aber es bleibt ein Tanz.
Brahms, ein notorischer Melancholiker? Oft komponiert er Heiteres, die ungarischen Tänze, deutsche Volkslieder oder Walzer für Klavier. Ragnar Schirmer.
Ich finde es so hochinteressant, wie er mit ganz, ganz schlichten, aber bezaubernden, liebevollen Mitteln diese kleinen Kunstwerke schafft. Und interessanterweise passt das ja auch zu seiner Biografie. Also man weiß ja über Brahms, dass er ein unglaublich liebevoller Mann gewesen sein muss. Hatte zum Beispiel immer Bonbons in der Tasche, falls ihm Kinder über den Weg laufen. Und ich finde, das kommt in den Walzern so zum Ausdruck.
Was ich schätze so bei Brahms, ist, dass in seiner Musik, in der Praxis, es ist nie so pädagogisch zu ernst. Es ist immer mit einer gewissen Eleganz gemacht.
selbst wenn er einmal mehr auf alte Muster zurückgreift.
Nehmen wir einen kleinen Satz, wie zum Beispiel die wunderschöne geistliches Lied. Also dieser Amen-Schluss von dem geistlichen Lied ist ein Doppelkanon. Aber es ist so schlicht konzipiert. Es ist einfach und mit einer Natürlichkeit und Eleganz gemacht.
Brahms wird immer wieder als musikalischer Erbe Beethovens gehandelt und er gilt als Gegner der Zukunftsmusik à la Wagner und Liszt. Lauter unzureichende Etikette. Friedrich Nietzsche schreibt bissig:
Sein Glück war ein deutsches Missverständnis. Man nahm ihn als Antagonisten Wagners.
Brahms war einsam im eigentlichen Sinne des Wortes, weil seine Freunde und seine Bekanntschaften alle wegstarben in der Zeit. Er war wirklich allein. Es gibt da einen ganz erschütternden Bericht von Gustav Mahler, der ihn mal besucht hat. Und der Brahms hat vergessen, die Tür zuzumachen. Und er sah noch, wie er sich ein Wurstende aus dem Ofen holte, um sich sein Abendbrot zu machen. Also ein alter Mann in Hosenträgern und Unterhemd, der nicht mal jemanden hat, mit dem man zu Abend essen konnte.
Man kennt ja dieses berühmte Bild, wo er sich so zurücklehnt und mit langem Arm da am Klavier sitzt. Der ist ja ein sehr entspannter, trotzdem eben sehr kräftiger und ausdrucksstarker Mann dann in seinen späten Klavierwerken gewesen.
Mehr als 200 Lied- und Chorwerke, Kammer- und Klaviermusik, 4 große Konzerte und 4 Sinfonien komponiert Brahms.
Es scheint so gewesen zu sein, da sind sich die Fachleute relativ einig, dass Brahms eine 5. Sinfonie in Planung hatte und dass die mit Stimmen sein sollte. So um 1894 herum muss das gewesen sein.
Stattdessen schreibt er 4 ernste Gesänge.
In dem Zusammenhang entstand da übrigens als erstes das letzte Lied, Glaube, Liebe, Hoffnung, was sich auch stilistisch doch merkbar von den anderen dreien abhebt, aber vor allen Dingen inhaltlich. Es ist das einzig positive Lied. Die anderen Inhalte, Textinhalte verneinen die Auferstehung und die Existenz des Paradieses. Und dann ist es auch eine interessante Nebenbemerkung, dass Brahms überzeugt war, die Polizei würde diese Lieder verbieten.
Johannes Brahms stirbt 63-jährig am 3. April 1897 in Wien, heute vor 115 Jahren. Bis zuletzt kritisiert und bewundert, wusste Brahms genau, dass Musik in seiner Zeit nur auf der Grundlage alter Traditionen entstehen kann. Dank dieser Erkenntnis konnte sich seine unverwechselbare Musiksprache überhaupt erst entwickeln. Der Dirigent John Elliott Gardiner:
Man kann immer sagen, das ist Johannes Brahms. Es ist nicht eine stilistische Mischung.
Zeitzeichen erinnerte Christoph Fratz an Johannes Brahms, der am 3. April 1897 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.